Ja, ich habe es schon angekündigt, ein Lied Jesu, ein Lied mit 3 Strophen. Und es ist ja oft so in der Bibel, wir lesen irgendwelche Texte und es fällt uns gar nicht so ins Auge, dass es auch ein Lied ist, weil das Neue Testament auf Original auf Altgriechisch und naja, und wir haben natürlich nicht so einen Blick für die altgriechische Poesie. Oder ist es bei, nee, habt ihr alle nicht, ich auch nicht so. Ich bin froh, wenn ich das verstehen kann, genau. Matthäus hat den Text von dem Lied dokumentiert. Ein Lied für die ganze Welt, damit auch ein Lied für uns heute Morgen hier in Hildesheim, in dem eine Geschichte erzählt wird. Und alles in diesem Lied läuft auf die 3. Strophe am Ende zu. Es ist ja so, die Bibel überliefert uns immer nur Texte, keine Melodien. Und ich denke, das ist gut, weil so kann jede Gesellschaft sich ihre eigene Melodie dazu vorstellen. Das ist ja doch immer sehr unterschiedlich, was man so kulturell als schön empfindet und was nicht. Ich lese Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, dieses Lied ist ein anderes Lied als die meisten Lieder, die wir singen, weil es nicht nur Ausdruck einer bestimmten Einstellung ist oder Ansicht nach dem Motto, ich singe das Deutschlandlied, ich singe das Hildesheim, halt neben nicht Hildesheim, Niedersachsenlied, du, oder das, die Bayern halt das Bayernlied, ja, sondern das Lied ist auch eine Einladung. Und davon gibt es nicht so viele. Also das Niedersachsenlied ist auch ein Bekenntnis, das ist klar, aber es ist keine Einladung, weil Franken und Römer bekommen stellvertretend für alle Auswärtigen eins eingeschenkt. Wenn du aber das Lied Jesu singst, dann passiert zweierlei. Weil zum einen, du folgst der Einladung, die Jesus in diesem Lied ausspricht, und darüber hinaus, dann passiert noch etwas. Weil wenn du dieses Lied singst, dann gibst du die Einladung, die du angenommen hast, die gibst du dann auch selbst weiter. Und lädst dann damit auch andere Menschen ein. Und darum steigen wir jetzt mal in dieses Lied ein. So, und in der 1. Strophe, Jesus, der benennt eine Zielgruppe. Und das sind die Unmündigen, wie es Martin Luther übersetzt. Man könnte auch von den Kindern sprechen, den Unreifen, den Einfältigen, den Törichten, den Ahnungslosen, den Arglosen oder auch den Schwachen. Und damit fällt Jesus gleich zu Anfang aus dem Rahmen. Also nicht, weil er sich auf die Unmündigen konzentriert, damit ist er nicht alleine, das machen viele. Weil nämlich die Unmündigen einen Wirtschaftsfaktor darstellen können. Das merken wir als Eltern eines 7-jährigen Sohnes, also was der alles haben will immer. Ja? Und da gibt es dann ganz genau auch Sachen, die er toll findet. Ja? Also ja, Unmündige stellen einen Wirtschaftsfaktor dar. Da Menschen, denen man aufgrund ihrer Ahnungslosigkeit und Naivität leicht Bedürfnisse einreden kann. Was dann wiederum andere Menschen ausnutzen. Und ein Großteil der Werbung funktioniert so, dass Menschen Bedürfnisse eingeredet werden, die sie von sich aus gar nicht hätten. Oder dass eine Bedürfnisstellung angeboten wird, die gar nicht so gut ist, wie das, was es sonst gibt. Es werden falsche Versprechungen gemacht. Beispielsweise kann ich euch nur den Tipp geben, bei Marmelade, wenn ihr welche kauft, weiß ich ja nicht, ob ihr das macht oder ob ihr das alles selbst macht, aber wenn ihr Marmelade kauft, dann schaut mal ganz genau auf die Zutatenliste. Und es ist so, dass oft bei den teuren Marmeladen, dass das nicht qualitativ das Beste ist. Ja, also da lohnt es sich wirklich mal ganz genau hinzuschauen. Und es funktioniert dadurch, man kauft aber trotzdem das schlechtere Werbung eben. Ja, weil die eben so gesagt wird, es wird immer im Fernsehen so gesagt, das ist gut und deswegen kauft man das. Da fallen wir alle drauf rein. Also ich vielleicht nicht bei Marmelade, aber bei anderen Sachen. Ja, es werden oft falsche Versprechungen gemacht. Also es ist so, von der Trägheit, der Dummheit und Naivität der Menschen wollen viele profitieren. Und das erleben wir in den letzten Jahren zunehmend auch in der Politik, dass Propaganda ohne jegliche Basis in die Welt hineingesetzt wird. Also letzte Woche war Wahl und ich habe so beobachtet, dass verschiedene, also aus verschiedenen Ecken kam im Vorfeld so Sachen, die Wahl würde gefälscht werden. Ich habe immer gefragt, du, wie kommst du denn darauf? Ich habe das in Deutschland so noch nie wahrgenommen. Und jetzt hier in Berlin vor 3 Jahren, als da so ein Chaos war, da ist das aufgearbeitet worden. Da musste diese Wahl sogar wiederholt werden. Da kam dann nichts dazu. Und jetzt hinterher der Wahl hört man inzwischen auch nichts mehr. Ja, also das ist klar, logisch, das kann zu Fehlern kommen immer mal, aber das müssen dann schon sehr viele Fehler sein, bis das Auswirkungen auf das Ergebnis hat. Also Jesus, der geht anders mit der Unmündigkeit um, als sonst mit der Unmündigkeit umgegangen wird. Ja, also Jesus sieht in der Unmündigkeit nicht eine Schwäche, die es auszunutzen gilt, sondern eine Eigenschaft, die für ihn in positiver Hinsicht von Bedeutung ist. Also es geht ja darum, dass die Ahnungslosen etwas zu erkennen in der Lage sind, was vielen Professoren, Geschäftsführern und Doktoren verborgen bleibt. Denn der Kluge, der steht in einer großen Gefahr. Die Gefahr zu meinen, ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid, wie der Hase läuft. Ich bin Experte, mir macht keiner etwas vor. Ich stehe fest mit beiden Beinen auf dem Boden. Ich regle meine Angelegenheiten alleine und muss keine Hilfe von außen in Anspruch nehmen. Und wenn doch, dann kann ich dafür bezahlen. Und das sagt man natürlich meistens nicht so lauthals, aber man denkt es zumindest. Ja, und jetzt in Hinsicht auf den Glauben ist es ja so, wir haben ja ein Problem, weil das würde dann rauskommen, wenn man anfangen würde, wirklich mal darüber zu reden. Aber es ist immer so, Glaube ist Privatsache. Und das ist auf der einen Seite schon gut so, weil das hat uns so den gesellschaftlichen Frieden so bewahrt in der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg. Aber uns fehlt auch so ein Austausch auf eine gute Art und Weise. Und es wird nur selten in der Öffentlichkeit über Glauben gesprochen. Darum haben viele Menschen gar keinen Anlass, darüber nachzudenken. Darum, wenn ich da mal so nachfrage, da kommen manchmal schon recht skurrile Sachen so zusammen, eben weil man nicht darüber spricht. Und darum setzt sich die große Mehrheit immer erst dann mit Gott auseinander, wenn sie selbst an einem Punkt im Leben kommt, wo sie nicht mehr weiter wissen. Und dieses Eingeständnis fällt Menschen umso schwerer, je weniger sie sonst auf Hilfe angewiesen sind von außen. Ja, aber eigentlich, wenn wir uns mal überlegen, dass es geht um Gott. Und das ist ja logisch, also Gott ist größer als uns. Gott ist uns überlegen. Und darum ist er ja gerade Gott, weil er jenseits von Raum und Zeit steht, weil er Sachen machen kann, die wir nicht können. Aber bist du bereit, dich damit auseinanderzusetzen, das mal durchzudenken? Dass es bei Gott anders zugeht als sonst im Leben. Dass keine Eintrittskarten in den Himmel verkauft werden. Dass es bei Jesus eben nicht um Leistung geht, sondern um Annahme. Und das können wir so sagen immer, ja, bei Jesus geht es nicht um Leistung, aber leben wir das? Oder haben wir denn nicht doch letzten Endes wieder irgendwie so einen Leistungsglauben, wo man sich nur über das definiert, was man letzten Endes macht? Es geht zuerst darum, dass du annimmst, was Gott offenbart hat. Du bist nicht besser als die anderen. Du magst vielleicht klüger, reicher, schneller oder sogar schöner sein als die anderen, aber du bist nicht besser als die anderen. Und das Einzige, was dein Leben bleibenden Wert gibt, das kannst du dir nicht verdienen, sondern Gott offenbart es dir. Und das ist so einfach und primitiv, dass auch der naivste und dümmste Mensch das verstehen kann. Jetzt könnte man ja fragen, ja, warum ist das so? Ob sich Gott vielleicht einen Spaß daraus macht, zu sehen, ob Menschen sich was auf ihre Fähigkeiten einbildet, die dann stolpern zu sehen. Unsere Erde sozusagen als Freiluftlabor, um Demut zu lernen. Nein, Gott macht das so, um uns zu retten. Weil wir Menschen sonst immer nur um uns selbst drehen und um unsere Lebensrolle, mit der wir uns so im Leben einrichten. Und das ist zu wenig. Und nur in der Hinwendung zu Gott hin, weg von dem Drehen um uns selbst, um unsere Fähigkeiten, erfahren wir Erlösung. Erlösung von uns selbst, von dem Käfig unserer Lebensrolle, die wir uns entweder selbst gewählt haben oder die uns andere zugeteilt haben. Darum geht es. Das will uns Gott offenbaren. Und das gilt jeden hier. Jeden hier, der merkt, dass er das nicht schafft, aber auch jeden, der es drauf hat, der sein Leben auf die Reihe kriegt. Und das ist natürlich umso schwieriger, je besser es für dich läuft. Und je mehr Grund du hast, mit deinem Leben zufrieden zu sein. Rettung gibt es nur, wenn du dich mit einreißt in die Reihe der Ahnungslosen, der Unmündigen und der Naiven. Weil das, was du meinst, was dich von ihnen abhebt, im Grunde nicht stimmt, weil du dir selbst damit etwas vormachst. Und je eher du davon enttäuscht wirst, desto besser. Und das ist etwas, ich habe euch eben hier von der Marmelade erzählt, da bin ich natürlich stolz drauf, dass ich an dem Punkt die Werbung halt durchschaue. Gell? Und dann sage ich schon wieder, haha, ich weiß etwas, was ihr nicht wisst. Das geht so schnell, dass man sagt, man steht da drüber. Aber es ist die einzige Sache. Wir machen uns etwas vor über die kleinen Erfolgserlebnisse, die wir haben. Aber es ist so. Wir müssen uns einreihen in die Reihe der Ahnungslosen, Unmündigen und Naiven. Das ist die erste Strophe des Liedes, das Jesus singt. Dieser Strophe macht er deutlich, worum es ihm geht, nämlich um die Ehre Gottes. Weil nur indem wir Gott die Ehre geben, das heiligt. Und weil wir nur so von dem Drehen um uns selbst wegkommen und unserer falschen Lebensrolle. Die erste Strophe hebt unseren Blick weg von der Erde und wendet unseren Blick hin zu Gott. Das ist der erste Schritt. Also kein Mensch ist so groß, dass Gott ihn braucht, aber kein Mensch ist so klein, dass Gott ihn nicht sucht. Damit ist aber noch nicht ausgesagt, wie das möglich ist, Gott zu erkennen. Also wir wissen, Rettung ist bei Gott. Nur wo ist Gott? Wie ist er zu finden? Für dich heute, wo gibt es seine Offenbarung für uns? Und darum geht es in der zweiten Strophe. Die Antwort auf die Frage, wie Gott seine Offenbarung übermittelt. Und er sagt dort, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will. Also Gott kommt dir entgegen. Offenbarung heißt nicht, dass du zu ihm in den Himmel steigen musst. Offenbarung heißt, dass Jesus zu dir kommt. Darum, wenn du Gott suchst, dann halte nach Jesus Ausschau. Und im Grunde wird ja auch nochmal deutlich, wie sehr uns unser Verstand im Wege sein kann, wenn es darum geht zu glauben. Weil, wie gesagt, wir möchten immer gern alles selbst machen. Wir möchten selbst den Weg zurücklegen. Und verstehen nicht, dass es über das geht, was wir zu leisten imstande sind. Und der Gott der Bibel, der ist nicht im Himmel zu finden, sondern hier auf der Erde in Gestalt seines Sohnes Jesu. Um von Gott etwas zu verstehen, musst du auf Jesus sehen, auf sein Werk und seinen Weg. An Jesu Handeln mit den Menschen lernst du, wie Gott auch in deinem Leben handelt. Und so finden wir Gott. Martin Luther drückt es wörtlich so auf diesen Menschen sollst du schauen und sprechen, das ist Gott. Ein ganz bekanntes Gemälde, das ist die Kreuzigungsdarstellung auf dem Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Hängt in Colmar im Elsass. Und ein ganz wichtiges Element, also ihr seht hier den Gekreuzigten, das hing ursprünglich in einem Krankenhaus, wo sehr viele behandelt wurden, die also Hautkrankheiten hatten. Und dementsprechend, der Matthias Grünewald, der hat hier Jesus auch mit den Merkmalen dieser Hautkrankheit auch gemalt. Und ein ganz wichtiges Element ist hier Johannes der Täufer, ne? Und der praktisch hier auf Jesus zeigt. So, und das Besondere ist jetzt, wir sehen hier, also überlegt mal hier, also nehmt mal euren Zeigefinger, gell, der ist und schaut euch mal diesen Zeigefinger an, der ist viel zu groß. Gell? Jetzt könnte man sagen, konnte der Matthias Grünewald nicht malen. Nee, das macht er extra. Der malt den Zeigefinger extra größer, um deutlich zu machen, dass es geht um Jesus. Gell? Darum geht es. Schau auf Jesus und schau auf Gott. Wir lernen am Weg Jesu, den Weg Gottes in dieser Welt und in unserem Leben. Jesus wird verspottet, verlacht und gekreuzigt. Und so geht es Gott mit den Menschen. Das ist gemeint, wenn Jesus sagt, den Vater kennt ihr nur durch den Sohn. Wir sollen auf den Gekreuzigten sehen, aber dann auch auf den Auferstandenen. Und dann lernen wir, wie Gott mit uns handelt. Und so kommen wir zu Gott, nicht durch irgendwelche Spekulationen, nicht durch irgendwelche Meditationspraktiken. Das kann auch sein Gutes haben, aber das hilft nichts, wenn es darum geht, überhaupt erstmal zu Gott zu kommen. Unsere Klugheit, die kann nicht fassen, dass Gott sich uns in einem Gekreuzigten zeigen will. Und darum spricht Paulus auch im 1. Korinther 1 von dem Skandal oder dem Ärgernis des Kreuzes. Und dieses Ärgernis, dieser Skandal lässt sich mit den Mitteln des Verstandes nicht verstehen. Mit Argumenten kommst du nicht weiter. Das geht nur durch Erfahrung, indem du dich darauf einlässt und es einfach versuchst. Glauben kann man nicht machen. Auch die besten Argumente können keinen Glauben wecken. Ist natürlich trotzdem gut, sich damit zu beschäftigen, aber das ist nicht der Weg. Möglich ist das nur durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der entspringt als eigenständige Person aus der Beziehung zwischen Gott Vater und Gott Sohn. Und damit ist nochmal, dann kommen wir der Sache ein bisschen näher. Also Jesus, das ist nicht der Himmelssklave, der irgend so einen Dreck wegmachen muss, der sich aus dem Sündenfall ergeben hat. Jesus ist Gott und Gott ist Jesus. In Jesus ist Gott hier auf der Erde zu finden. In Jesus stirbt Gott. Und in Jesus besiegt er am dritten Tag für uns den Tod. Und aus dem, was Jesus ist und was er uns offenbart, wird deutlich, wie die Zukunft zwischen Mensch und Gott aussehen wird. Und die Beziehung zwischen Vater und Sohn, das ist so eine Art Prototyp. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn, das ist eine Beziehung der Liebe. Und darum geht es auch für uns nicht ohne Liebe. Und Liebe ist das, was Jesus uns über den Vater offenbart. Und dazu noch mehr in der dritten Strophe, denn jetzt wird nicht nur über Offenbarung gesprochen und Offenbarung in der Person des Sohnes Gottes benannt. Und jetzt macht Jesus noch seine Botschaft selbst bekannt. Und das ist dann der Höhepunkt des Liedes. Also, das ist das Besondere an der dritten Strophe. Jesus preist nicht nur, Jesus spricht nicht nur allgemein darüber, sondern Jesus wendet sich nun ganz konkret auch an uns. Und im Grunde ist ja auch nochmal die Menschwerdung Gottes so beschrieben, so in diesem Weg in dem Lied. Und aus dem Lobpreis Gottes heraus erwächst die Einladung an uns. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also die Worte gelten für uns heute immer noch, nach fast 2000 Jahren, aber die sind für uns nicht mehr so leicht zu verstehen wie für die Menschen damals. Und für Jesu erste Zuhörer war das ganz einfach. Wenn damals ein Rabbi von einem Joch sprach, dann wussten die ganz genau, was er gemeint war. Und natürlich war das klar, das ist kein buchstäbliches Joch. Schaut mal, das ist es nochmal. Ich habe hier so ein Bild mitgebracht. So, das ist hier die Situation. Das ist natürlich hier auch ein Umzug. Ihr seht hier so ein Joch. Ne? Das heißt, hier wird so ein, entweder hier so auf die Stirn oder um den Nacken, da wird so ein Joch gelegt und da ist dann halt das Geschirr dran befestigt, das Zuggeschirr, da kommt übrigens auch der Name Schirmacher her, nicht von Schirmen, nur mal so zur Information. Und dann ziehen, sage ich mal, diese Ochsen, jetzt hier halt ein Gespann, manchmal aber auch nur ein Ochsen, die ziehen dann halt irgendetwas, irgendeinen Flug oder so oder eine Ecke. So, das ist die buchstäbliche Sache, das ist ein Joch. Und jetzt, Rabbis haben auch ein Joch, ja? Das Joch eines Rabbis, das war seine Auslegung des Gesetzes. Und das ist bis heute noch bei den Juden so. Das gibt nicht den Oberrabbi, so wie es bei uns den Oberpapst gibt. Rabbi ist Rabbi. Und jeder Rabbi legt das Gesetz nach bestem Wissen und Gewissen aus. Und der eine Rabbi, der ist strenger, der andere, der ist lockerer, der eine ist liberal, der andere ist konservativ und der dritte orthodox. So, das heißt, jeder hat seine Auslegung des Gesetzes. Das war damals so, das ist heute so, nur heute spricht man halt nicht mehr von einem Joch eines Rabbis. Damals war das so, eine strenge Auslegung des Gesetzes, das ist ein schweres Joch. Und eine großzügige Auslegung des Gesetzes ist dann ein leichtes Joch. Eine Auslegung, die nicht vergisst, dass nicht der Mensch um der Gesetze willen da ist, sondern umgekehrt die Gesetze um der Menschen willen entstanden ist. Aber Jesus, der macht ja keine Werbung in Abgrenzung zu den anderen Rabbis nach dem Motto, so kommt her zu mir, bei mir gibt es dasselbe für weniger Anstrengung. Jesus unterstreicht damit sein Prinzip, das hat er ja schon in den Versen vorher deutlich gemacht. Ihm geht es um Barmherzigkeit für diejenigen, die sowieso nicht viel tragen können und die sicher sein können, dass ihnen nicht eine Last auferlegt wird, die sie nicht zu tragen in der Lage sind. Es geht hier um das, was schon in den ersten beiden Strophen angedeutet ist, dass Jesus sich nicht zuständig sieht für diejenigen, die sowieso alles auf die Reihe kriegen, für die Checker, diejenigen, denen du immer alles aufpacken kannst und die das alles locker wegstecken, sondern Jesus ist für diejenigen da, die es eben nicht schaffen. Gerade die lädt er ein und sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und das finde ich so ganz interessant in diesem ersten Lied, was wir im Lobpreis so gesungen haben. Ja? Also ich komme zum Kreuz, hier finde ich Ruhe. Ja? Und das Lied ist aber so recht schnell so gesungen und dann halt erst in der letzten Strophe war uns beiden das wichtig, das nochmal halt also ein bisschen langsamer zu singen. Ja? Auch als Ausdruck, wir brauchen manchmal, wir singen von der Ruhe und finden sie aber nicht, sondern es geht darum, dass wir aber dahin kommen, dass wir alles daran setzen, wirklich auch zu der Ruhe zu gelangen. Da war das so ein bisschen nochmal wichtig, auch so diesen Gegenakzent in der letzten Strophe zu setzen. Es geht bei Jesus nicht darum, da ist der Maßstab und das musst du schaffen, da musst du drüber kommen, da musst du drüber springen. Es geht nicht um eine Norm, die ich erfüllen muss. Es geht nicht um Fristen, die eingehalten werden müssen. Jesus, der gängelt uns nicht. Schau mal, du hast mir das und das zugesagt bis zu dem Tag, warum ist das noch nicht fertig? Jesus setzt uns nicht unter Druck, er kommandiert uns nicht herum und tyrannisiert uns nicht. Es geht um Beziehung, das Joch Jesu zu tragen, heißt, eine Beziehung einzugehen. Das Joch Jesu zu tragen bedeutet, Gott im eigenen Leben nicht mehr zu ignorieren, sondern auf die Liebe, die in diesen Worten durchscheint, zu reagieren, diese anzunehmen und mit Liebe zu antworten. Weil Jesus die Last der Welt auf sich genommen hat, weil Jesus für die Schuld und Sünde der Welt gestorben ist, weil er auf Golgatha den Tod besiegt hat und am dritten Tag auferstanden ist. Darum müssen wir uns nicht mehr mit dem Joch ablagen, was wir nicht zu tragen in der Lage sind. Und wenn du weißt, dass du nichts zu bieten hast, wenn du weißt, dass du Gott nicht beeindrucken kannst, wenn du merkst, dass du mit deiner Art zu leben dein Leben gegen die Wand fährst, wenn du merkst, dass du Dinge anders machen musst, aber du weißt nicht wie und du hast doch keine Kraft dafür, dann bist du bei Jesus richtig. Und genau für diese Menschen ist Jesus gestorben und genau diese Menschen lädt er hier ein. Das heißt nicht, dass du zwangsweise arm sein musst oder unbedingt psychisch am Ende. Vielleicht sieht nach außen hin alles glatt aus. Vielleicht beneiden dich sogar viele Menschen um dein Leben. Vielleicht bist du beliebt, hast viele Freunde, eine coole Familie, in der alles super läuft. Manchmal ist die Last und die Mühsal, die du trägst, von außen nicht zu sehen. Schau auf Jesus, darum geht es. Wegzuschauen von unserer Last und unseren Problemen, hin zu dem, der uns diese Last abnimmt und uns stattdessen sein sanftes Joch anbietet. Ich bin mir sicher, hier sitzen ganz viele, die das erfahren haben. Viele, die irgendwann zum ersten Mal in diese Räume kamen und gemerkt haben, dass sie hier richtig sind. Ihr habt eure Last abgegeben und seitdem tragt ihr das sanfte Joch Jesu. Menschen, die verstanden haben, dass sie Jesus brauchen. Und das macht Gemeinde aus. Dass hier Menschen ankommen, die im Leben wirklich schlimme Erfahrungen gemacht haben und diese Erfahrung wie ein Rucksack voller Steine mit sich rumschleppen, dass man diese Last ablegen kann. Ich habe in den letzten Jahren schon viele solcher Geschichten hier gehört aus eurem Leben. Nicht nur Geschichten von einer Last, sondern auch die Geschichte, wie ihr als mühselige und beladene diese Last abgelegt habt und als persönliche Antwort auf die Liebe Gottes hin das sanfte Joch angenommen habt. Und ganz wichtig, das behält man nicht für sich. Das ist ja der Grund, warum es heute überhaupt noch Christen gibt, weil immer wieder Menschen von den Worten Jesu angerührt werden und sich darin wiedererkennen als mühselige und beladene und dann begeistert davon erzählen. Und das ist eben das Besondere an diesem Lied Jesu. Es wird überall gesungen. Es hat weltweite Gültigkeit. Aber wenn es hier gesungen wird, dann ist es nicht nur mehr irgendein weiteres weltbekanntes Lied. Also ich war im Himalaya in den 90er Jahren und da meinte jemand, spiel mal Wind of Change auf der Gitarre. Da war ich überrascht, dass es in den 90er Jahren bis in den Himalaya vorgedrungen war. Es gibt viele Lieder, die auf der ganzen Welt so gesungen werden. Aber es ist nicht nur ein Lied auf der ganzen Welt, sondern es ist auch ein Lied für Hildesheim und natürlich auch für Shelleton, Holle, Bad Salz-Detford, Nordstem, Ielze und so weiter. Ein Lied, das Veränderung schafft. Und dieses Lied, was Veränderung schafft, das erinnert mich an eine der anrührendsten Stellen in den Narnia-Chroniken. Und zwar die Passage, in der C.S. Lewis die Schöpfung Narnias, also dieses Fantasy Kosmos es schildert. Also das ist der Löwe Aslan, das ist ja die Christusfigur in den Narnia-Chroniken, die läuft durch die Finsternis des noch nicht erschaffenen Kosmoses von Narnia, also analog zu, die Erde war Wüste und leer, und der Löwe singt ein Lied. Und entsprechend dieses Liedes entsteht dann die Welt Narnia. Zuerst die Sonne, die Planeten, der Mond und die Sterne, danach wird die Erde grün, zuletzt kommen die Tiere dran, die sprechenden Tiere Narnias. Und ich weiß nicht, ob C.S. Lewis dabei hier dieses Lied aus unserem Predigttext im Hinterkopf hatte. Aber ich finde dieses Lied, dieses Bild von der Schöpfung durch das Lied des Löwen Aslan, das passt ganz hervorragend auch zu unserem Predigttext. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir dem Ruf Jesu folgen, der in seinem Lied erklingt, dann entsteht etwas Neues. Dann nimmt das Reich Gottes in dieser Welt mehr Gestalt ein. Dann wird die neue Welt Gottes, die neue Schöpfung um ein Detail bereichert, um dich. Das habt ihr hier in der Gemeinde schon vor meiner Zeit erfahren. Egal, ob der Pastor nun Helmut Alvers hieß, Friedolf Grotwinkel oder Jürgen Hoffmann. Und ich bin mir sicher, das wird auch in Zukunft so sein, dass diese Gemeinde ein Ort ist, an dem Barmherzigkeit sichtbar wird. Dafür steht die Gemeinde. Und das heißt nicht, dass bei uns alles gut ist. Das soll hier keine Schulterklopfpredigt sein, nach dem Motto, gut, dass wir das alle so erkannt haben. Und ich habe den Eindruck, manchmal schaffen wir es nicht, eine Gemeinde zu sein, in der Menschen tatsächlich auch Ruhe finden. Weil wir dann doch wieder irgendwie so geschäftig sein wollen und meinen, es kommt auf uns an, aus Pflichtbewusstsein, weil es sonst kein anderer macht. Ein Problem dieser Gemeinde ist, dass Menschen diese Gemeinde verlassen. Und das nicht erst seit heute, sondern das ist schon seit ganz langer Zeit so. Auf dem ersten Blick könnte man meinen, die Menschen verlassen diese Gemeinde, weil sie unzufrieden sind. Und diese Menschen gibt es, die, wenn sie gehen, auch ganz klar sagen, was aus ihrer Sicht das Problem ist. Dann merkt man dann, okay, das ist aus unserer Sicht nicht das Problem und dann ist es so. Aber es gibt daneben auch diejenigen, die sich einfach still zurückziehen, weil sie nicht mehr können, weil es zu viel wird. Weil das Joch Jesu für sie in dieser Gemeinde kein sanftes Joch mehr ist. Ich denke, nur weil wir einmal dieser Einladung gefolgt sind, heißt das nicht, dass wir einen Haken daran machen können. Wir müssen dieses Lied, das reicht es nicht nur, dass wir dieses Lied einmal singen, sondern wir müssen dieses Lied immer wieder neu singen und durchbuchstabieren. Und uns davon auch immer wieder selbst einladen lassen. Und darum möchte ich jetzt noch mal zum Ende noch einmal diese Einladung aussprechen. In leichter Sprache, eine Sprache, die extra einfach gehalten ist, damit sie kinderleicht verstanden werden kann. Aber eben nicht nur von Kindern. Uns allen tut das gut, weil das, was für Kinder erzählt wird, von uns Erwachsenen besonders gut verstanden wird. Einmal sprach Jesus mit seinem Vater im Himmel. Jesus sagte, Vater im Himmel, ich preise dich. Ich bin sehr froh über dich. Ich freue mich über dich. Weißt du, Vater, warum ich mich besonders über dich freue? Ich freue mich besonders, weil du ganz einfach bist. Du bist gar nicht kompliziert. Du bist gar nicht schwer zu verstehen. Du bist einfach unkompliziert. Darum können dich alle Menschen verstehen, die unkompliziert sind und die einfach sind und schlicht und bescheiden. Diese Menschen freuen sich über dich. Diese Menschen wissen, dass du Gott bist und dass ich dein Sohn bin. Vater, deswegen freue ich mich. Deswegen bin ich so glücklich über dich. Dann sagte Jesus zu den Menschen, ihr Menschen habt viele Sorgen und viel Angst und viel Unruhe und viel Stress. Kommt alle zu mir, ich will euch helfen. Ich will euch trösten, ich will euch Ruhe verschaffen. Ich bin in meinem Herzen selber ganz ruhig und gütig. Und bescheiden und einfach. Das könnt ihr bei mir spüren. Bei mir könnt ihr Ruhe finden. Bei mir könnt ihr still werden. Bei mir könnt ihr froh werden. Ich mache keinen Stress. Ich glaube, auch wenn wir in der Lage sind, eine komplizierte Sprache zu verstehen, diese Einladung, die haben wir alle bitter nötig. Denn ich denke, unser Leben ist sowieso schon stressig genug und wir brauchen jemanden, der nicht noch extra Stress macht, sondern uns Ruhe verschafft. Ich bin dankbar, dass ich diese Gemeinde als so einen Ort der Barmherzigkeit erfahre. Amen.